Grüß euch und herzlich willkommen bei Frischfleisch und Natursekt, die kulinarische Freakshow mit Andy Hauser
und Andy Stürmer.
Und los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sommerausgabe von Frischfleisch und Natursekt. Das ist die Sommerausgabe Nummer 2 mit einem wirklich Weltsensation für Frischfleisch und Natursekt ist es wirklich eine Premiere. Heute haben wir nämlich einen Gast vor uns, der ja nicht von unserer Welt kommt. Nein, Österreich ist schon unsere Welt, kann man so sagen.
Ja, nicht aus unserer Hut.
Nicht aus unserer Hut, aber im Sommer leicht natürlich der Andi auch fast braun.
Schön.
Servus, Hauser Andi, wie geht's da?
Servus, Stürmer Andi. Ja, eigentlich geht's mir gut. Mein Kater ist gerade zu mir gekommen, jetzt geht's mir noch besser. Der Gerät, jetzt ist er glücklich, jetzt habe ich ihm gerade ein wenig was zum Fressen gegeben.
Ich meine, für alle zu unserer Zuhörer, der hat jetzt 1,1 Kilo genommen.
1,1 Kilo genommen.
Fast nicht mehr kennt.
Das war's. Das ist Kater, über die reden wir. Ja, nein, gut geht's. Wir haben, und das muss man schon sagen, und das tut dem Gemüt gut, endlich ein paar Sonnenstrahlen kriegt. Endlich einmal ein warmer Tag. Bis dass wir das ausstrahlen, schauen wir mal, ob die Sonne immer noch scheint. Aber wir werden sehen. Auf jeden Fall ist es jetzt offiziell Sommer. Und das Sommer-Special ist deswegen so besonders, weil wir heute jemanden haben, der aus unserem Nachbarland, nämlich aus Bayern, kommt. Also für mich unterteilt sich ja Deutschland sozusagen in zwei Teile. In den unter der Weißwurstgrenze und über der Weißwurstgrenze. Ich werde es dazu jetzt auch nicht viel mehr sagen, aber wir haben wenig Hörer oberhalb der Weißwurstgrenze. Ich glaube, sie verstehen uns einfach nicht.
Das hätte man mit Untertitel oder mit Zeichensprache oder so irgendwas könnte man machen.
Das kann halt vielleicht auch. Das kann halt.
Dass die Blinden haben
das mit Gras, die sagen sie nicht. Ein Oberösterreich-Translator.
Nein, aber zu dem sagen wir gleich mehr. Jetzt stelle ich mir vor, seines Zeichens Geschäftsführer von Gastro-Zulieferbetrieb. Aber ich glaube, du musst dir mir selber vorstellen. Servus Erwin, wie geht's dir?
Servus Andi. Ja, ich bin der Erwin, komme ursprünglich aus München, arbeiten tue in Miersbach und wohnen tue ich am Ammersee.
Klingt gar nicht so zwider eigentlich.
Ammersee. Von Dialekt her passt
das
schon mal.
Ja, das passt schon mal gut.
Ja, ich kann ein bisschen Österreichisch haben.
Wir probieren es hier und da mit Bayerisch, zumindest das Bier.
Aber der Erwin, warum sind wir mit dem zusammengekommen? Erwin hat in der Gastronomie schon viel gesehen. Ein Geschäftsführer vom Miersbacher Gastroservice, ein Gastrozulieferer im Raum Tegernsee natürlich. Kommst du von Tegernsee, Raum München, hauptsächlich Gebiet. Erklär mir gleich, wie bist du in Gastro gekommen, wie lange bist du schon dabei, was hast du jetzt gemacht? Und ja, sag einmal, weißt du.
Also ich bin in die Branche gekommen vor genau 22 Jahren. Ich habe meine Karriere gestartet, also ganz angefangen gelernt habe ich am Bäckerei-Fachverkäufer bei einer eingesessenen Bäckerei, die es halt nicht mehr gibt. Und 2003 bin ich zum Frische Paradies nach München gekommen und habe da die Karriere gestartet. Ich habe da noch keine Ahnung gehabt von Fleisch, Fisch etc. und habe halt da alles gelernt. War 7 Jahre im Frische Paradies. Ihr kennt es ja sicherlich.
Ich kenne
das
Frische Paradies, ja.
Also ein Feinkost-Großhändler.
Ich kenne schon Frische Paradies, aber ich glaube, es ist auch anders.
Nein, es ist ein Feinkost-Großhändler, der in Deutschland.
Mit dem haben wir jetzt am Kämpfen. Entschuldigung für die Unterbrechung, aber das ist unser Ding.
Nein, es ist ein Feinkost-Großhändler mit 9 Standorten. Der hat sogar auch in Österreich, in Innsbruck, in den Wien, 2 Kopf, Standorte.
Ich glaube, das gibt es nicht mehr.
Es kann sein, dass es geschlossen ist. Und da habe ich 7 Jahre eigentlich eine komplett gute Schule durchgegangen, bis ich dann 2010 entschieden habe zu wechseln. Damals in meine eigene Firma, bin eingestiegen als Gesellschafter bei einem kleinen Feinkost-Großhändler und bin dort 2013 dann Geschäftsführer geworden. Und dann hat man das halt ein bisschen schön aufgebaut, das Unternehmen, über 7 Jahre lang von einem kleinen Feinkost-Händler zu einem kleinen Mittelständler. Und dann kam 21 das Angebot aus Miersbach bei einem großen Mittelständler eben als Geschäftsführer einzusteigen und das habe ich dann angenommen.
Gibt es Gründe dafür, warum du gesagt hast, du willst deine eigene Geschichte jetzt auf eine größere oder du willst zu einem größeren?
Ja, das ist eine ganz witzige Geschichte. Ich habe damals, wo ich in meiner GmbH drin war als Gesellschafter, habe ich mal gesagt zu meinen Kollegen, es gibt zwei Firmen in Bayern, wenn da das entsprechende Angebot kommt mit einem tollen Job, dann kennt ihr mich nicht halten. Und das war einfach einmal der Kugler Feinkosten, wenn ich den Namen nennen darf, und tatsächlich der Miesbacher Gastroservice, weil es ein Unternehmen ist, das seit über 50 Jahren gibt und seit ich in der Branche bin, nur am Wachsen ist. Also ich habe die immer vom Augenwinkel gesehen und habe gedacht, das gibt's gar nicht, wie machen die Hunde das? Überall, wo ich hingefahren bin, hieß es, ja, du, ich brauche die nicht, ich habe die Miesbacher. Ich habe die Miesbacher. Und es war einfach so ein tolles Unternehmen, dass ich gesagt habe, wenn das kommt, und das kam dann, das Angebot. Lag daran, weil ich mit meinem Vorgänger-Geschäftsführer ja so mehrere, ich sag mal, Kriegsschauplätze gehabt habe. Und das hat ihm wahrscheinlich so gefallen und so angetan, dass er gesagt hat, das ist der Richtige für den Club.
Also, ja, darf ich ganz kurz zwischenfragen für die Leute, die den Miesbacher Gastroservice nicht kennen. Wenn du das kurz in zwei Sätzen beschreiben würdest, die Firma, weil was der in Österreich.
Also wir sind ein Lebensmittelgroßhändler für Großverbraucher, für Hotellerie, für Altenheime, für auch die komplette Gastronomie. Also ich sage mal, wir beliefern vom kleinen Döner-Kebabladen bis hoch in die Sterne-Gastronomie alles. Mit eigenem Fuhrpark, mit eigenen LKWs, haben über 120 Mitarbeiter und jeder, der mit Lebensmittel oder mit Essen zu tun hat, der kommt bei uns Orofer umstellen.
Also wir, B2B.
B2B, genau. B2B. Kein B2C, B2B.
Mir haben zuerst eine lustige Geschichte, und die muss ich gleich einmal einstrahlen, weil ich dich gefragt habe, was ist denn bei den Altenheimen ungefähr eines der besten und lustigsten Speisen, die recht gut gängen? Das musst du jetzt leider selber sagen, weil wenn ich das sage, glaube ich, bronze mir
auch. Ja, tatsächlich, ist die berühmte Currywurst, ne? Ja, es ist, man darf sie ja nicht lustig machen, aber es ist halt einfach so, dass die Leute einfach Probleme haben zum Kauen.
Ja, natürlich.
Und es einfach alles püriert ist und alles safe ist. Zum Beispiel, es geht auch ein Joghurt mit Früchte drin, geht nicht. Weil das bleibt in die Zähne hängen oder keine Ahnung, da können die nicht mit umgehen im Gebiss. Und deswegen essen die zum Beispiel dann auch nur einen Waldmeister. Wackelpudding gibt es halt da, ne?
Mit Schuss.
Nein, ohne.
Aber ich möchte
das macht er dann selber, wenn er einen Flachmann raushält.
Das, was ihm der Bub der Tochter mitbringt.
Ja, genau.
Aber ich muss gleich dazu sagen am Anfang, das habe ich zuerst vergessen. Es ist eigentlich, warum ist der Erwin halt da bei uns in Österreich? Also wir sitzen ja beim Andi in Wörs wieder. Und Erwin ist ja eine Kundschaft von mir, also der Miesbacher Gastroservice ist ja ein Kunde von mir, der was mein Tatar vertreibt. Und das Lustige ist das, der Erwin verfolgt den Podcast schon sehr lang eigentlich, glaube ich, ziemlich von Anfang an.
Also seit Anfang an und ich habe alle 57 Ausgaben sehr genossen.
Und lustig ist, wenn der Andi und ich wieder mal ein Deutschen-Bashing machen, ja, dann kommt am Freitag um viel über 6 in der Früh, wenn du in die Arbeit fährst, kommt das erste SMS, na warte, na, wenn ich mal bei euch bin, euch da das erzählen, euch da das sagen. Und da haben wir gesagt, passt, dann kommst du mal, machen wir gleich eine Führung beim Transeco, essen ein bisschen da, schauen wir uns einmal die ganze Stadt Wels an, was wir heute gemacht haben. Und freut mich jetzt umso mehr, dass wir es wirklich geschafft haben, dass du da bist.
Ja. Ja, und, dass du die Sonne mitgenommen hast.
Was habe ich mitgenommen? Die Sonne
ja. Ist mitgenommen.
Ja, wenn Engel reisen, super. Gell?
Wenn Engel reisen. Ja.
Aber ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung. Wie gesagt, ich bin ja ein Fan von dem Podcast. Wie gesagt, ich habe es ja vorher schon gesagt, ich finde dieses Unbedarfte einfach super, weil ich sage mal, die anderen Podcasts sind immer relativ steif und relativ so nach Programm und bei euch merkt man einfach, das ist so spontan.
Steif sind nur die Gichtfinger bei uns.
Oder das Knie.
Was wir zuerst schon vergessen
haben. Da muss man leider sagen, 1,1 Kilo Tomahawk ist nicht förderlich. Also es kann man hier ein Warnhinweis.
Ja. Also ja, ich kann ein Warnhinweis rausgeben. Alles, was unter einem Kilo ist, geht noch unter. Über ein Kilo sollte man meiden.
Aber stell dir vor, du hast dann einen Most auch noch dazu getrunken. So einen richtigen einen Bauernmost, wie es bei uns auch auf
der Karte ist. So richtig Säure.
Säure, das
war da glaube ich, da picken der Tang sogar zu, wie bei so einem kleinen Katzel.
Genau, das, was gerade frisch auf Blut gekommen ist.
Frisch auf Blut. Mal ausgeschaut aus dem Körper. Ja. Aber wir sind heute frisch, fröhlich, frei, jung, und du kannst es heute, du kannst es uns voll geben heute. Also wir sind voll bereit, und wir versuchen ja, wie gesagt, es ist ja nicht Deutschen-Bashing, es ist wie großer und kleiner Bruder. Wir sind nicht der kleine Bruder, der immer ein bisschen auf den großen Bruder hinhaut. Aber lieben tun wir uns ja eigentlich.
Ja.
Also, es ist ja das, darum sage ich ja immer, das nur weil ich habe ja auch einen großen Bruder, ich kenne das. Mhm. Da muss man gefechten.
Und es gibt ja von die Produkte her oder von was man gern isst, gibt's ja, sind wir auch schon drauf gekommen, banale Sachen wie Popcorn, das ist bei euch einfach anders wie bei uns.
Ja, bei uns gibt's ein süßes Popcorn.
Wer frisst ein süßes
Popcorn? Ja. Ich krieg gleich die Speiberei. Also, ich erlaube nicht drüber nachdenken und das riech. Ich hab's richtig in der Nase.
Es ist das erste Mal, wie ich einmal in der Schweiz habe, das erste Mal gestern, haben sie mich gefragt, ein süßes oder ein saures Popcorn, ein salziges. Sag ich, was ist denn das für eine Frage? Und da hast mich du gleich angerufen, glaube ich, haben viel über sechs, ist das nach der Folge, wie es ausgeschaut, wo ist gleich WhatsApp gekommen, hey, was ist mit dir los? Süßes Popcorn, natürlich gibt es das bei uns. Und ich glaube, die Deutschen und Österreicher haben jetzt schon andere Produkte, was wir halt vielleicht gleich verstehen, aber trotzdem ein bisschen anders sind.
Das stimmt. Aber da kommen wir gleich zu einem wichtigen Punkt. Was sind aus deiner Sicht, du warst ja schon ein paar Mal in Österreich logischerweise, oder?
Ja, ich war schon ein paar Mal in Österreich. Ja.
Was sind aus deiner Sicht so die gröbsten Unterschiede, was Essen und Trinken anbelangt? Einfach so aus dem Bauch raus, die lustigen Sachen, die einen lustig haben oder die anderen. Das, oder was wir Österreicher irgendwie speziell haben, was ihr eigentlich nicht so, was einfach anders ist.
Österreich.
Gibt's da was?
Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt das Essen sieht, ich bin jetzt ganz ehrlich, auch jetzt als Deutscher muss ich sagen, ihr kocht es besser in Österreich. Noch.
Ah, das noch ist spannend, siehst
du? Das haben wir eh schon ein paar
Mal gesehen. Nein, aber es ist wirklich so. Nein, das muss man sagen.
Ist wirklich?
Es ist so.
Okay, aber ich meine, ihr seid ja am Miesbach, erstens einmal ist das am Tegernsee, das Seengebiet oder Raum München, das Bayern hat jetzt schon eine kultige oder urige Tradition, das ist ja wie bei uns in Österreich. Es gibt deftige Sachen, in München hat es ja auch Multikulti, da gibt es ja auch viel Gastronomie und ich glaube, da stellen wir uns jetzt nicht so viel nach. Ich höre das auf die Messen oft.
Nein, es ist schon, man merkt schon, also wenn man jetzt in Österreich essen geht, dass da schon, ja, aber das liegt vielleicht auch daran, dass wir in Bayern, Deutschland einfach ein Problem mit Köche haben. Wir haben sie einfach nicht mehr. Wenn du heute in die Berufsschulen schaust, da hast du keine Köche mehr, die ausgebildet werden. Ja? Und ich sage mal, in Österreich hast du nur das Gefühl, dass da schon noch Wert drauf gelegt wird. Ne?
Wir haben keine nüchternen Köche, das ist ein bisschen unser
Problem. Das kann natürlich auch der Vorteil sein, ja.
Also ich glaube, die Personalthematik spürt jetzt in Österreich wie in Deutschland überall gleich. Ich meine, was ich in Deutschland zunehmend merke, das habe ich ja schon oft gesagt, wenn ich unterwegs bin, ist, dass einfach die deutsche Gastronomie, die bodenständige, ganz normale, bodenständige Küche zurückgeht und viele Lokale wie Kebab und Co. halt einfach viel mehr wie die Schwammerl aus dem Boden rausschießen. Was einfach, nicht meine Kunden sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist halt, was aus Gastroservice, auf das werden wir noch zum Reden kommen. Es gibt immer weniger Gastronomie. Und wo geht die Reise hin? Und ich glaube, das werden wir heute ein wenig drüber reden.
Wir werden da heute noch näher drauf einsteigen. Aber ich glaube, was mich ein bisschen interessiert hat, und das ist ja der große Mythos in Österreich. In Deutschland ist ein Stichwort, das überall ist, Geiz ist geil. Also billig kaufen ist nicht nur ist nichts Spezielles, sondern es ist normal. Also das heißt, wenn du nicht billig kaufst, bist du der Dodel.
In Deutschland?
Ja.
Sicher.
Ist das so?
Es ist leider so. Das hat damals angefangen, ich glaube, der Mediamarkt war es, oder Saturn?
Ja, irgendwer.
Ja, die haben einfach diese Geiz ist geil Mentalität und die ist voll da.
Und ist
die
immer ist noch voll da.
Ja.
Das heißt, Discounter funktioniert, also jetzt im LEH zum Beispiel, Discounter funktionieren besser wie klassische Lebensmittel.
Du hast schon noch die großen Namen, kennen wir von den Einzelhändlern, die funktionieren schon auch noch, aber der Discount ist einfach am Vormarsch. Weil ich sage mal, in Deutschland ist einfach so, es ist einfach wichtiger, ein schönes Auto vor der Garage stehen zu haben, als ein gutes Rinderfilet im Kühlschrank, weil das sieht keiner, das Rinderfilet. Und das Auto sieht man, und das ist halt in Deutschland
Prestige-Geschichte.
Das ist eine Prestigegeschichte, genau. In Deutschland ist einfach wichtiger, dass ich das Auto und dass ich ein schönes Haus habe und dass ich ein schönes Heimat habe, aber dass dann die Würstel für 99 Cent auf den Grill liegen, das ist wurscht.
Habt ihr die letzten Jahre waren ja sehr fordernd. Also wir sind jetzt in 6 Jahren im Krisenmodus, kann man jetzt schon fast sagen.
Immer noch.
Bis 6 Jahre.
Immer noch.
Und es kommt ja eins nach dem anderen. Zuerst war Corona, dann war die Inflation. Wie habt ihr das gemerkt, wie ist das Konsumationsverhalten oder das Kundenverhalten, wie hat sich das geändert? Das würde mich interessieren. Glaubst du, dass es da einen Unterschied gibt zwischen Österreich und Deutschland?
So ein bisschen vor Corona, nach Corona, sagen wir es einmal so. Was sind so die größten Änderungen, aus was ihr im Großhandel seht?
Also vor Corona war es so, dass wir in massiven Preiskämpfen waren. Also da hat die Qualität, sage ich mal, einen zweiten Rang gehabt. Das war der Preis. Nach Corona war es dann wirklich so, da hat keiner mehr einen Preis interessiert. Da ging es rein um die Warenverfügbarkeit. Weil du hast natürlich die Warenverfügbarkeit gehabt, Probleme ohne Ende. Und jeder war einfach froh, dass er Ware gekriegt hat und da war der Preis zweitrangig. Stand heute, 4 Jahre nach Corona, sind wir wieder wie vor Corona. Also wir sind jetzt wieder in der Mentalität, wir brauchen es günstig, wir brauchen es billig und noch billiger und am billigsten und das ist das Beste.
Also die Qualitätsdiskussion kommt gar nicht so auf.
Bei der gehobenen Gastronomie schon, klar, und auch bei der guten, sage ich mal jetzt bei uns in Bayern, in der bayerischen Gastronomie ist die Qualität schon wichtig und auch die Nachhaltigkeit ist wichtig. Aber ich sage mal, so wie du gesagt hast, so die untere Geschichte, da geht es nur um den Preis. Da geht es einfach darum, wer hat den günstigsten Preis, der liefert. Und es ist wurscht, wie der Name dann ist. Es muss einfach günstig sein.
Es ist ja auch so, also bei uns war es die Inflation ein sehr großer Treiber bei dem ganzen günstigen Denken halt. Wenn du aber im Krisenmodus bist, dann müsst du natürlich sparen. Ja? Heute am Nachmittag haben wir mit einem Gastronom geredet, wir haben jedes Jahr Lohnkostensteigerung und. Und wo will man den Preis noch hintreiben? Ja? Den Verkaufspreis für die Gastronomie. Wo spart man natürlich? Personal brauchst du im Einkaufspreis. Beim Einkauf wird, sagt man, ist das Geschäft da drin. Und das übertreiben halt natürlich manche extremst.
Ja, aber ich finde generell, auch wenn die Preise gestiegen sind, wenn man es jetzt einmal auf eine Portion runterrechnet, und das tun wenige Gastronomen, das ist einfach das Problem. Sie rechnen, sie sehen immer einen Kilopreis, aber wenige rechnen mal auf die Portion runter. Wie viel teurer sind wir denn wirklich geworden? Wie viel teurer sind wir denn wirklich geworden? So schlimm ist es nicht, wenn du es auf die Portion unterrechnest.
Ja, weil ich glaube, der Wareneinsatz, wie wir ja auch zum Beispiel letztes Mal diskutiert haben, ja bei einem Viertel ungefähr ist. Und ich glaube, der Großteil ist halt Personal. Also du hast ja im Personal hast 20-30% mehr, das ist richtig, ja so, allein Inflation plus ja. Lohnverhandlungen. Und dann ist best gesagt, ob das im Handel 50 Cent jetzt mehr kostet, die Portion, ist, ich will nicht sagen wurscht, aber wenn das Personal, das ja 2/3 ausmacht, um 30% gestiegen ist, dann sind die Gesamtkosten um,
brauchen wir uns nicht unterhalten,
25-30% gestiegen. Ja. Ist ja so.
Und im Servicemitarbeiter oder in der Küche kannst du nicht sagen, du kriegst jetzt einfach weniger, aber
das kommt da nicht. Ganz im Gegenteil. Im Gegenteil, du musst dir jetzt sogar was einfallen lassen, das haben wir auch schon oft geredet, die Entlohnung muss jetzt wirklich anständig sein. Nicht mehr so unanständig wie vorher, das muss man auch sagen, es muss anständig sein. Und du kannst ja nicht mehr spülen, weil wenn du mit den Leuten schlecht umgehst, sind sie dahin. Die sagen Scheiß drauf. Ich finde einen anderen Betrieb, der besser mit mir umgeht. Wenn sie überhaupt in der Branche bleiben. Weil bei uns sind fast alle in die Industriebetriebe angewandert.
Bei uns ja.
Also was die Industrie hat einen Hype gehabt natürlich. Die haben die ganzen Leute abgesagt. Ich meine, jetzt stehen wir eh wieder wie vorher, weil jetzt haben sie die Leute wieder alle rausgehauen, so hart das jetzt klingt. Und ich denke mir eigentlich, best gesagt, ein bisschen wie vorher da. Die Frage ist nur, wenn du in der Industrie dann 50% mehr verdient hast, gehst du dann wieder, auch wenn es ein Herzensjob zum Teil ist oder Leute, die es gern gemacht haben, gehst du wieder zurück?
Nein.
Ich glaube nämlich auch nicht.
Es gibt schon einen Prozentsatz, die gehen schon wieder zurück nach ein paar Jahren, weil es sich einfach aufhört, weil sie sagen, das tue ich mir nicht, das ist nicht meine Leidenschaft. Aber wenige.
Wenige.
Ja. Bin weich.
Ich glaube, die einzige Chance ist mit Jüngeren, so hart es jetzt klingt, auch wenn es blöd klingt, oder auch für Nebenjobs oder Studenten und so weiter, das ist sicher eine Zielgruppe, hat uns eh gestern auch der Stefan erzählt, dass du deine eigenen guten Leute eigentlich selber aufbauen musst. Also du musst deine eigenen Leute sozusagen selbst anlernen oder selbst entwickeln. Aber sollen wir vielleicht da, wir haben zuerst ein spannendes Thema am Tisch geschmissen, weil wir gerade so mittendrin sind in dem Thema Veränderung. Was hältst du denn vom Flotten Dreier? Sind wir schon mittendrin?
Ich weiß immer noch einen.
Das ist spontan. Ich glaube, das ist der Joker, den kannst du noch als Joker nutzen. Du darfst nur einen Joker ziehen. Dann würde ich mal sagen, da sagen wir mal Jingle ab.
Der Flotte Dreier.
Wir machen heute einen flotten Dreier zum Thema, wo geht die Reise hin bei der Gastronomie und was sind echte Zukunft. Trends, genau, was sind Gastro-Trends der Zukunft. Und wenn wir schon mal so einen Kapazunder da haben, dann würde ich mal sagen, vielleicht, nein, aber auch aus dem Kauf- und Konsumverhalten deiner B2B-Kunden, vielleicht lasst sie auch ein bisschen was auslesen. Ich würde mal sagen, fangen wir mal an.
Super.
Erwin, du hast den Vortritt.
Super. Ja, du hast leider eine blöde Geschichte. Wir haben nur Zeit zum Überlegen.
Geschissen, geschmissen.
Gastronomietrends. Also, was definitiv Einzug halten wird, wie du schon gesagt hast, mit Personalproblematik, ist einfach die Robotergeschichte. Wir sehen es in Deutschland auch schon. Es gibt jetzt immer mehr Start-up-Unternehmen, die mit Roboter arbeiten, wo du praktisch in der Küche keinen mehr hast. Du hast dann nur noch vorne jemanden, der es ausgibt. Der steht am Pass und der Roboter hinten, du siehst den Roboter kochen mit Pfannen. Es ist wirklich so.
Der Roboter kocht mit Pfannen.
Ja, es gibt mittlerweile Unternehmen in Hamburg, Startup-Unternehmen, ich glaube Hamburg ist es, und auch in München mittlerweile eine. Ja,
Fischbraten geht
da siehst leichter. Du hinten dran.
Das ist ja, Frühstückseier im Hotel, das gibt es schon.
Ja. Was?
Und du hast dann einen Roboter hinten und dann schaust du dem Roboter zu, wie der die Pfanne nimmt und der würzt dann genauso wie ein Koch. Es ist dann so, der holt dann und genauso wie ein Koch und vorne kommt dann der Teller und ein Pass nimmt dann den Teller und kippt ihn aus.
Ich meine, was man bei uns jetzt, und das ist gerade wieder durch die Medien gegangen, zum Beispiel der Lutz in seine Restaurants, hat jetzt einen nicht unerheblichen Anteil schon eingeführt in seinen Restaurants, dass die das Teller zurückführen zumindest.
Also genau, praktisch, so wie, die bringen es ja her von Lutscher.
Wahrscheinlich gibt es glaube ich, sogar schon hin. Und ich vermute mal, dass die, vor allem das ist ja Systemgastro, sage ich jetzt einmal, de facto, dass die damit, wahrscheinlich, wenn du das gescheit machst und du da 50% im Personal einsparen kannst, weil die Hälfte wirst du da wahrscheinlich sparen können, das andere ist natürlich immer noch dazwischen. Mhm. Ich meine, wenn du das drüber rechnest, gell, ich meine, da, das ist ein Thema. Und ich meine, die Frage ist einfach, was sagt der Gast?
Der muss früher oder später muss es akzeptieren, wenn es nichts mehr anderes gibt.
Wird das akzeptieren? Genau. Das ist die Frage. Wird das oder wird das nicht akzeptieren?
Das ist,
was glaubst du, dass die Leute das wollen?
Da gebe ich am Stürmer recht, dass er es akzeptieren muss, weil sonst er irgendwann kein Restaurant mehr hat.
Oder halt
weil es wird keine mehr geben, die es macht.
Wo man zu normalen, günstigen Preisen essen kann. Das muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen.
Aber die gehobene Gastronomie, also das ist jetzt mein zweiter Punkt, die gehobene Gastronomie, die wird auch weiterhin Einzug halten. Sterneküche, ich glaube, die werden noch mehr, noch stärker, weil einfach der Konsument sagt, okay, ich gehe vielleicht nur einmal in 2-3 Monaten essen, aber dafür gehe ich gescheit essen und gönne mir und leiste mir Sterne-Niveau.
Und die soziale Schere, wie man immer sagt, geht auch
mehr auseinander. Die geht halt leider auseinander.
Natürlich dann immer viel mehr Reiche, viel mehr Arme. Also das Mittelding steppt aus und dann glaube ich, dass sie die Leute auch einstellen müssen.
Wir haben ja das Thema Sternegastronomie schon öfter am Tisch gehabt und da ist immer wieder eins gefallen, es geht um das Gesamterlebnis. Das Essen ist best gesagt ein Teil von vielen bei diesem Abend.
Richtig.
Wie siehst du das Thema, dass diese Experience des Essens sozusagen auch wieder geschätzt wird und erzahlt wird? Also dass ein Gast
sehr hoch, okay. Also sehr hoch, weil es fängt ja schon an, wenn du heute in der Sternegastronomie, wie du wirst du empfangen bist. Ne? Du gehst ja rein, du wirst ja empfangen, du wirst praktisch hineingetragen in dieses Erlebnis. Ja? Und wenn du heute in eine normale Standardgastronomie gehst, ja, dass du nicht gleich die Speisekarten links und rechts in Goschnei haut gehst, das ist
in your face.
Wir haben ja schon geredet über das Erlebnis mit dem Umdrehen. Also das kannst,
ja. Du hast halt so Erlebnisse, wo du sagst, wo du mal Sterne essen warst, da kommst du rein und dann kommt der Oberkellner schon und sagt, ein drehbarer Stuhl, setzen Sie sich, ich drehe Sie rein in den Genuss. Ja, allein da schon, habe ich schon gesagt, der ist schon der erste Hunderter, der ist schon wert gewesen. Ne? Das ist halt so, das sind halt so Kleinigkeiten. Ne?
Und solche Erlebnisse wirst du halt wahrscheinlich mit Robotern noch nicht, ja, Zukunftsfilme beweisen das ja, wirst du noch nicht rumkriegen. Aber Roboter, das wird sich einspielen. Aber schwerfen jetzt viel von dem, wir haben die flotten aber Dreier.
Doch, eins habe ich noch. Ihr wart ja heute wo essen.
Ja.
Mittag.
Ja.
Wo wart's?
Ganz fein.
Im ganz fein. Ein bisschen Werbung müssen wir schon machen. Und wie ist euch da das Thema Service aufgefallen? Weil ihr habt zuerst kurz drüber gesprochen und das ist direkt von euch gekommen. Also hat man gemerkt, dass Service dort wichtig ist oder nicht und dass das kommt nicht. Also, weil du bist ganz unbedarft
eingegangen,
weißt
du? Es war ganz unbedarft. Es ist ja ein kleines, sehr schönes Restaurant und ich muss sagen, die hat das super gemacht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das war jetzt nicht völlig überzogen. Aber es war halt einfach top, es war einfach gut. Ja, die war einfach am Tisch, die war da, die hat sehr gut empfohlen. was auch den Wein anging. Und genau das reicht eigentlich auch schon. Es muss ja nicht übertrieben sein, aber einfach, ich sag mal, du kommst rein, du wirst ordentlich begrüßt, ja, du kriegst einmal, bist ordentlich begrüßt, du bist zum Tisch geführt oder das reicht ja manchmal schon. Es sind ja so Kleinigkeiten, ne?
Und auch wenn man hingeht, dass man mit Speiskarten nicht aufgeschlagen hat, dass man das schaut, herkommt, dann geht's mir zurück von alleine. Weißt du, und fragt nicht gleich, hey, was ist jetzt? Nämlich, wir haben noch gar nicht nachgeschaut und dann fünf Minuten wieder, oh, da steht, weißt du. Das sind nicht so, so,
ja. Ja, aber das sind wichtige Tipps, weil ich kann auch sagen, es sind viele Leute, die das nicht verstanden haben.
In dem Lokal jetzt, oder was?
Nein, nicht in dem Lokal, sondern in vielen anderen Lokalen.
Also du meinst Gastronomiebetreiber?
Ja, genau.
Betreiber.
Ja, weil was die wollen nicht schauen, dass die durchpeitschen und in einer halben Stunde oder einer Stunde das nächste.
Aber wir haben ja auch Mittag beim Essen, wir haben sehr viele Gastro geredet, du gehst rein und wenn die Hütte bumm voll ist und jeder hat vollen Stress und die Serviceleute rennen schon fast mehr wie gehen, und einer so, und du stehst drin, fünf Minuten, wir verlassen, als wie wenn du von einem anderen Planeten warst und keiner begrüßt dich, keiner nimmt die ernst oder keiner sagt, hey, grüß euch, wart's noch, ich hab vorhin Stress, ich bin gleich bei euch. Weil das sind Worte, die reichen schon.
Das reicht.
Hey, guten Abend, grüß euch, ich bin gleich bei euch.
Man wird wahrgenommen.
Ich habe wahrgenommen, ja.
Genau. Ich habe das in der Bäckerei gelernt. Ich habe in der Bäckerei gelernt, wenn die Tür aufgeht, nur dem Gast nur mal zu nicken und sagen, guten Morgen, und das reicht schon. Dann weiß der Gast, okay, er hat mich gesehen, er hat mich wahrgenommen, passt.
Er ist da.
Er ist da.
Du weißt auch, dass er drankommt, wenn er drankommt.
Genau. Das sind so Kleinigkeiten.
Ja. Können vielleicht der Roboter schon besser machen. Gleich, was die sehen, schon begrüßen.
Ja, genau.
Hallo. Andi, Zukunftstrend. Was glaubst du?
Mein Zukunftstrend. Ich meine, ich nehme jetzt was in die Hand, was, wo ich glaube, wenn Personal ein Problem wird in der Küche und die Roboter sich nicht noch jeder leisten kann, beziehungsweise auch nicht alles können wird, das Thema Convenience oder High Convenience oder sagen wir mal das Thema, habe ich dir jetzt eins weggenommen, gell? Scheiße, Entschuldigung.
Ich habe noch meinen Joker.
Ja. Ja, stimmt. Nein, aber auf jeden Fall, dass man Sachen, die halbfertig sind und gut gemacht sind, nicht fertig Sachen, aber halbfertige Sachen, die gescheit gemacht sind, intelligent verpackt sind, da gibt's ja mehr, wie dieses Video von dem Typen, der da in Deutschland deine Sachen abprobiert hat. Und das ist nicht mehr alles scheiße. Man muss, glaube ich, nur sehr selektiv sein.
Die Qualität nimmt ja zu.
Genau, Qualität nimmt zu. Wobei, wie gesagt, Geiz ist geil und so weiter, richtige Zielgruppen, also es wird schon noch spannend. Aber ich sag eher Convenience ist so mein Top 3.
Also da stimme ich euch generell alle beide mal zu. Das muss ich mir jetzt ein bisschen was anderes einfallen lassen. Aber was ich glaube, was ein Zukunftstrend wird, sind sogar Ghost Kitchen. Sag mal, du hast jetzt vier Betriebe oder drei Betriebe oder du betreibst ein Ghost Kitchen und lieferst Essen aus fertig für andere Gastronomen. Die können sie dann aussuchen von 10 Fleischgerichte, 10 vegetarische Gerichte, ein paar vegane Gerichte, können sie aussuchen, bestellen das und können das nur durch Aufwärmen eins zu eins die Leute hergeben, was eigentlich schon fertig ist, was du portionsweise bestellen kannst. Das gibt's ja auch schon. Hast du zum Beispiel Halbpensionsbereich in der Hotellerie, gibt's schon, habe ich schon in Kitzbühel oder Kitzbühel in der Nähe, haben wir es einmal gehabt, dass du in Gast sagst, hey, was wollen sie am Abend essen? Das Kreuzl ist da. Und dann bestellst du es in der Küche und die machen das und wird am Abend geliefert, das aufwärmen und gibst das. Heißt einfach,
also die Produktion.
De facto, wie fast Personal mehr brauchst. Das geht schon einfach, dass keiner drinsteht.
Produktion ausgelagert.
Genau, Produktion ausgelagert. Mhm. So, zentralisiert, kann eine Fremdfirma sein, kann natürlich auch von Betrieben, wie du zuerst den Betrieb genannt hast, der hat zum Beispiel in München 10 Betriebe, hat eine Küche und da kocht er und liefert das aus.
Genau. Das muss ja auch nicht schlecht sein. Weil die Kugel kann gut oder schlecht kochen, weil das ist ja dann eine Frage von dem Küchenchef dort.
Ist aber auch genauso, wie wenn ich zu einer Live
da
steht.
Ganz genau, darum sage ich, das ist genau das Gleiche. Also da, und wahrscheinlich, wenn du dort einen gescheiten Koch reinstößt und für 10 Häuser das gescheit machst, ist alles gut. Weil ob das Gulasch, besser gesagt, oder das Fleisch oder was weiß ich, der oder der gemacht hat.
Da wird es Methoden geben und Techniken in Zukunft. Weißt du, wo nichts passiert, wird mehr erfinderisch und dann wird irgendwas wer draufkommen, dass man das Steak auch vielleicht medium rare genauso dorthin bringt. Mit angeben, durch irgendeine Maschine oder Infrarot, Wärme, irgendwas. Wird es alles immer geben?
Vor allem, du hast auch einen Vorteil bei so einer Ghost Kitchen, du findest Personal, weil du kannst zu dem sagen, pass auf, du arbeitest von Montag bis Freitag von um 7 Uhr bis um 16 Uhr und produzierst vor.
Mhm. Genau.
Der muss nicht mehr abends arbeiten, der Koch, oder der muss nicht mehr Wochenende arbeiten, sondern der hat eine normale Arbeitszeit, was halt.
Ja. Und was viele halt eben auch in der Küche eigentlich stört, das sind diese offenen Küchen, dass praktisch der gläserne Koch mittlerweile, das mögen viele Leute nicht. Die wollen sich eigentlich nicht beim Arbeiten alle auf Fingern schauen lassen, weil der will arbeiten. Mhm. Und wenn du zum Beispiel in diese Konzepte wie Wagamama, gibt es ja wahrscheinlich jetzt hunderte schon, wo praktisch die Kugel oft in der Mitte ist oder komplett offen ist, da musst du halt, dann bist du auch ein Showkoch. Also das, und das wollen halt viele Leute auch nicht, gell? Also ich glaube, das wäre eine Strategie, diese Ghost Kitchen, zum sagen, ich nehme den jetzt außer aus der Öffentlichkeit, lass ihn einfach arbeiten.
Vielleicht kannst du nicht herzuhören.
Ja, genau. Das wollte er damit sagen. Ey, das sind einfach schiere Hunde, das hilft nicht. Und Hündinnen, gell? Also, das müssen wir schon gendern.
Erwin, Nummer zwei.
Was habe ich gesagt? Erste war jetzt die Roboter.
Genau.
High Convenience hast du mir weggenommen.
Ja, stimmt.
Das ist die Nummer zwei Thema, Trend.
Thema zum Beispiel, Thema Alkohol, vielleicht gibt es so einen Trend.
Ja, muss jetzt
Alkohol, sein, ja. Also alkoholfrei ist definitiv ein kommender Trend, gerade in Großstädten oder wie in München sehen wir das, wo viele Studenten sind oder junge Leute, die einfach mittlerweile nicht mehr zum alkoholgehaltigen Getränk treiben, sondern zum alkoholfreien. Also der Trend ist ganz klar zu erkennen.
Jetzt prozentuell aus dem Bauch raus, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich weiß, das ist schwer zu sagen, aber ist mehr wie 10%?
Nein, noch nicht.
Noch nicht, okay.
Noch nicht.
Das glaube ich. Weil nicht. Das ist ja bei uns bei den alkoholfreien Biere ja auch noch nicht.
Bei den alkoholfreien Biere bin ich mir jetzt gar nicht sicher.
Radler und so und diese ganzen da schon. Ja. Also das wird.
Ja, aber dieser 2%, das ist ja alkoholfrei, de facto. Ich meine, wie viel Radler willst du saufen, wenn du dann rauskriegst?
Ja,
37 halbe.
Ja, Muttermilch.
Das also, schaffe ich auch nicht.
Ja, geht's also bei mir reichen 3.
Du, wie ein Freund von uns einmal gesagt hat, du kannst ein Bier mit 3 Worten verunglimpfen. Ein kleinen, alkoholfreien Radler.
Genau, du bist schon durch.
Das ist ja gesagt, das ist ja schon alles gesagt.
Ja, ja, wobei beim Bier glaube ich schon, da könnte es schon mehrer sein. Also, wir sehen es in Bayern schon. Also ich kann ja jetzt keine Brauereien nennen, aber es gibt schon 1-2 Brauereien mittlerweile, die ihr alkoholfreies Bier. Ich meine, gut, können wir schon sagen. Ich meine, der Augustiner zum Beispiel mit seinem alkoholfreien, der ist bombastisch, das ist explodiert.
Aber ich kenne es ehrlicherweise noch nicht. Seit wann gibt es das? Das habe ich bei uns noch nie gesehen, muss ich jetzt fairerweise sagen. Das ist alkoholfreier Augustiner.
Das, das ist auch schwer zu sehen, weil das Problem ist, dass der immer ausverkauft ist. Okay. Also der hat einen brutalen Run auf dieses Getränk. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, seit Mitte letzten Jahres ist es rausgekommen.
Also relativ frisch eigentlich.
Relativ frisch.
Okay.
Aber es läuft.
Aber was hat überhaupt den Anfang gemacht? Glaustaler, glaube ich, oder?
Weil mit Glaustaler war ganz, oder? Ganz, das war schon in die 80er Jahre.
Ja.
Das war, glaube ich, wirklich 80er Jahre schon. Glaustaler war extrem. Und dann hat es, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das war, glaube ich, 10 oder 20 Jahre das einzige alkoholfreie Bier auf fast jeder Speisekarte in Österreich. Und jeder hat immer gesagt, bevor ich das sauf, da schieße ich mich. Ich jetzt ist es, glaube ich, nicht mehr ganz so.
Nein, also wie gesagt, die, wo das.
Hängen sie sich auf.
Ja, genau.
Also ich persönlich bin ja nicht der leidenschaftliche Biertrinker, aber mit denen, wo ich mich unterhalten habe, die sagen, die schwärmen alle von diesem alkoholfreien Augustiner.
Ich habe mir witzigerweise unlängst ein Gespräch gehabt mit einer Zielgruppe Ex-Alkoholiker, aber jetzt nicht böse, sondern Leute, die es auch wirklich geschafft haben. Und er hat gesagt, in dieser Bubble sozusagen und auch in dem
Many Heroes.
Die AAs, die anonymen Aufreißer. Auf jeden Fall, dort ist natürlich das alkoholfrei deswegen so angesagt, weil es trotzdem 0,5 hat. Aber es steht alkoholfrei drauf.
Richtig.
Ich finde es ja überhaupt lustig, dass einige Biere 0,0 draufschreiben und ich glaube aber, es ist nicht 0,0, weil das Gesetz sagt bis 0,5 in Österreich und Deutschland, glaube ich auch.
Aber ich glaube, mit dem dürfen sie nicht liegen jetzt. Das sagst du, schreibst 0,0 oder 0,4.
Ich glaube auch, dass...
Das weiß ich eben nicht. Das, zum Beispiel beim Heineken schreiben sie 0,0 jetzt drauf. Also das ist...
Okay. Ja, das ist eben 0,0, genau, ganz genau, groß drauf.
Ganz genau. Darum sage ich, die machen vielleicht auch wirklich ein 0,0.
Das hat 6%.
Ja. Und aus Ehre für unseren Gast haben wir natürlich nur das Beste im Glasl. Also du musst nur zusammensaufen, du musst einmal ein wenig schneller saufen.
Ex, ja, schau, unterscheiden sich die Bayern und die Österreicher mit
Ringen ein wenig schneller. Ich glaube, den musst du jetzt abnehmen. Rülpsen erlaubt.
Nicht ausspeien. Angespielt hat sich bis jetzt so keiner. Noch nicht.
Noch nicht.
Ja.
Nein, das heißt, alkoholfrei ist ein Trend. Ja, ich hab's. Wobei witzigerweise. Ich denke mir immer, wenn es noch nicht einmal 10% sind, beim Bier ist es vielleicht zum Teil sogar schon ein bisschen mehr, aber die Frage ist, ist das gekommen, um zu bleiben, oder ist das eine Geschichte, wo die Leute irgendwann einmal sagen, wegen die 5%?
Ja, aber wie eben der Erwin sagt, die Jugend trinkt ja nichts mehr.
Das ist die Jugend, und das ist ja wie im veganen Bereich, ist auch klar, wir haben 4% Veganer.
2,9 leben in Berlin hat.
Ich glaube sogar, ja, dass das nicht einmal so ganz weit daneben ist.
Also bei uns in Deutschland ist er mittlerweile bei 4% der Markt, aber er stagniert.
Er stagniert schon, oder?
Ja, also das wollte ich dann auch als Thema. Stagniert.
Ah, wirklich?
Ja,
also vegetarisch? Gut, das seht ihr nicht, weil du kaufst ja Gemüse auch so. Also das.
Aber vegan merken wir schon jetzt, dass es stagniert, dass die Nachfrage nicht mehr so hoch ist, wie es vor 2 Jahren noch war.
Aber du weißt ja, da hat ja jeder Produzent 17 vegane neue Sachen auf den Markt gebracht. Mhm. Und da hat es sich aussortiert dann.
Ich habe bei Jahresgesprächen mit Lieferanten, bin ich schon aggressiv geworden, weil das Erste, was da kommen ist, ja, Herr Erb, wir haben mal wieder ein neues veganes Produkt, habe ich gesagt, hört auf damit. Ja, also das ist ja, du wirst ja, das ist ja, dieses Wort vegan hat ja schon ein Potenzial zur Aggressivität. Ja? Ich habe ja kein, ich habe da kein Problem mit. Ich esse auch ein veganes. Veganer Tatar ist ja super. Ich esse auch vegane Produkte. Aber dieses Extreme, was vor 2 Jahren, dass jedes Gespräch hat damit angefangen, ja, schauen Sie her, ich habe was Veganes.
Ja, und wir kennen es ja von der Gastronomie-Messe, wo es halt wirklich nur ums Essen geht. Und da war halt jeder Stand, hat nur gepunktet mit Veganen. Weißt du, das Raul kannst du nicht erfinden. Wenig Neuerungen, und da hat jeder in dem Segment geforscht und alles ausprobiert, muss man jetzt mal so sagen.
Doch umbenennen, nicht Vegan-Tatar, sondern Fleischlos-Tatar.
Nein, ich denke, ja, pflanzlich.
Kann man natürlich auch. Nein, pflanzlich, oder? Das ist ein Nullaufwärmer.
Fleischlose Alternative.
Nein. Okay, also, ja.
Aber wenn ich jetzt gleich das Dritte sagen darf, ich glaube schon, dass auch ein Markt weiterhin geben wird für Alternativen. Das wird schon bleiben, denke ich.
Was meinst du ganz genau mit Alternativen?
Im Essensbereich, also Alternativen für Fleisch. Alternativen für Fisch, Alternativen, also glutenfrei, diese ganzen Geschichten, einfach weil einfach die Gesundheit, also das wird wachsen. Laktosefrei.
Du weißt ja, wie ein Freund von uns das nennt. Ernährungsbehindert.
Ja.
Ah, da werden sie unsere Zuhörer wieder
gefallen.
Ja, da
werden sie wieder gefallen.
Und da sind wir auch noch lange nicht
am Ende. Außerdem sagt man immer behindert, man sagt beeinträchtigt. Ja. Also ernährungsbeeinträchtigt, ja, genau. Damit wir es richtig gesagt haben.
Damit
ein
bisschen
humaner. Einfach, genau, ein bisschen humaner, ja. Beim Humaner, was der da ist, das ist der
ist das, der, wo man es genau. Andi, Nummer 2.
Ja, Nummer 2. Trend, den man nicht verschlafen darf, meiner Meinung nach, ist eine gescheite Kalkulation. Also das heißt, eine ehrliche, das haben wir ja gestern beziehungsweise jetzt in der letzten Folge besprochen. Ich glaube, wenn man nicht ehrlich zur Kalkulation ist und dem, was die Produkte dann wirklich kosten müssen, nämlich müssen, dann wirst du untergehen.
Und glaubst du, das ist ein Trend?
Ja, das glaube ich schon. Weil
das müsste da schon lange de facto am Tisch liegen.
Nein, ich glaube, das Rechnen musst du erst dann, wenn's knapper wird. Und wenn auch mal die Gäste wegen ausbleiben ich glaube, in der jetzigen Situation ist nicht das Kalkulieren, das kennen die Leute eh, aber ich rede von einem wirklichen, ehrlichen Kalkulation, was Personal anbelangt, ehrlich, dass da ein bisschen was überbleiben muss. Also die Teile, der Stefan hat es uns gestern, also beziehungsweise letztes Mal erzählt, hat gesagt, du hast Schnitzel um 18 Euro, es geht sich nicht mehr aus. Es geht sich in Österreich nicht aus. Mit allen Beilagen, mit allem drum und dran. Geht sich bei uns nicht mehr aus. Wenn du das gescheit machen willst, wenn du ein gescheites Fleisch kaufen willst, weißt du?
Definitiv.
Und darum sage ich, ich glaube, dieses Selbstbewusstsein zum Sagen, das Essen kostet es. Das klingt jetzt blöd, also auch als Trend, aber ich glaube, dieses ehrliche Sein und sagen, das kostet halt, sondern bitte nehmt was anderes.
Ja. Und das anders werden die nicht mehr überleben können. Muss man ganz ehrlich sein. Aber ich sage mal in beide Richtungen.
Ja.
Man muss auch so fair sein, sagen, okay, jetzt als Gastronom auch nicht zu übertreiben. Ne? Weil ich sage jetzt mal 18 Euro ist richtig, ist nicht machbar. Aber ich sage auch für Schnitzel 35 oder 37 Euro ist halt. Das ist heute ein bisschen nicht überzogen, und genau, das sehe ich jetzt als Problematik in der Gastronomie, oder dass die, glaube ich, in manchen Dingen überziehen. Das meine ich jetzt nicht böse, aber das ist eigentlich ein Tipp, und ich gebe auch meinen oder unseren Kunden schon den Tipp und sage, Leute, passt auf. Weil ich sage mal, Kässpätzle für 20 Euro, da ist halt dann irgendwann der Ofen aus. Weil wer zahlt für Kässpätzle, wo ein Käs drin ist und Eier, Wasser und Ding, 20 Euro, es ist ein Wahnsinn.
Ja, bei unserem Berg kosten sie ähnliche Gebiete 25, nur kannst.
Mhm. Ja, aber weißt du, was ich meine?
Aber das ist ein Berg, um das wieder andere Kalkulation. Nein, aber ich sag, das ist, glaube ich, der Zeit auch geschuldet, weil keiner weiß, hey, wir werden hin und her gerissen von einer Krise in die andere. Die Energiepreise heben sie, die Personalpreise heben sie. Weißt du, wo hält's die an? Und da ist eben, wie sie sagt, richtig, dass du nicht übers Tür ausschießt, das Ganze.
In beide Richtungen. Das muss nachvollziehbar sein, oder? Und auch erklärbar, weil wenn die dann mehr fragt, Alter, warum kostet der Schnitz jetzt 22 Euro? Blöde Frage. Dann sagst du, schon her, du Wareneinsatz, ein Viertel, 6 Euro für das und das, Personal und der Rest 3 Viertel, rechnen das zusammen, meine Kosten sind schon 20 Euro und ich will nur 2 Euro verdienen. Fertig.
Und auch intelligent kalkulieren, weißt du, du hast vielleicht Sachen, wo es wirklich gänge und da hast du den Aufschlag drauf, ist sowieso gänge und bei den anderen Sachen wieder zurück, dass du nicht mal 4 über den Kamm drüber scheren. Convenience-Produkte wie selber produzierte Produkte ist dann auch nicht fair. Weißt,
nein, weil der Einsatz, der Personaleinsatz signifikant am Produkt ist. Wenn ich jetzt ein Viertel weniger Personal habe, ist das Produkt um ein Viertel günstiger.
Oder weiß nicht, du machst 24 Stunden in Konvektomaten, musst du reinlassen, dass du geschmortes Fleisch kriegst. Braucht Energie. Ich sage jetzt nur mein Produkt, brauchst keine Energie, kein Energieaufwand, hat schnell fertig, muss man jetzt nicht unbedingt mal 5 kalkulieren.
Nein, und richtig. Ja, das wird spannend. Und bei den Getränken ist es fast nur ein bisschen extremer, weil früher hat man ja Weinkalkulation oder Getränkekalkulation, das hat sich auch aufgehört. Also es ist jetzt auch anders. Das ist ja ein Teil mit Aufschlag und ein Teil prozentuell oder man macht überhaupt eine ganz andere Kalkulation.
Ja, früher hast du mal, vor 32 Jahren hast du mal ein Drittel schwarz gemacht von Haus aus. Jordengastronomen.
Rampe 2.
Genau, Rampe 2, Verkauf Rampe 2. Und dann hat halt die Oma mit 90 noch mitgekocht und der Opa noch mitgearbeitet und die ganze Familie, die hast du nicht angemeldet gehabt. War halt auch ganz was anderes, muss man auch fairerweise sagen.
Das war früher so.
Ohne Family,
früher von 10, 15 Leuten im Restaurant angestellt war die Hälfte halt nicht angemeldet.
Genau, und da brauchst du dann natürlich, entweder steckst du mehr und du hast dann noch, und du hast dann noch billigere und du hast dann noch billiger deine Sachen verkaufen können, weil das gleich überblieben ist. Jetzt hast du halt lauter Sachen, du musst jeden anmelden, was ich auch gut finde, das passt ja. Ich würde da gar nicht jetzt bitte schön was sagen zu Schwarzarbeit animieren, aber du hast halt einfach jetzt viel transparente Kosten und die musst du mir weitergeben.
Ja, und du musst es weitergeben und auch ehrlich weitergeben, weil ich sehe das schon auch, wenn du, ich sage mal, die Restaurants, die jetzt Insolvenz angemeldet haben oder anmelden müssen oder zusperren müssen, weil klar, wenn jetzt die Italiener sich die Pizza Margherita halt noch für 6 Euro verkaufen, ja, dann wird es halt schwierig. Ja, das wird einfach schwierig. Damit 6 funktioniert nicht. Und die müssen sich halt einfach trauen zu sagen, okay, pass auf, die Pizza Margherita kostet 10 Euro.
Ja, bei Pizza ist ja ganz extrem. Da ist der Wareneinsatz weniger, aber dafür die Arbeit ganz schön viel, wenn du das jetzt zusammenrechnest. Das ist ja so.
Die Arbeit.
Ja, was du außer selber, machst. Wenn du das aber irgendwie halb convenience-mäßig machst, ist die Frage, ist dann nur gut?
Wenn du keine Sachen drauflegst, kann das auch schon, muss auch was kosten, das Ganze.
Genau, und dann, also da ist das Thema.
Aber jetzt gehen wir schon wieder in die Tiefe rein. Mein zweiter Trend ist, glaube ich, dass wir in ein paar Jahren durch Verringerung von der Gastronomie und, die Leute gehen nicht mehr so viel fort. Ich glaube, dass es ganz speziell in der Richtung Home Delivery, also Heimbringdienste, hier entwickeln wird. Ich glaube, dass auch solche Kapazitäten wie Amazon irgendwann einsteigen werden. Mit so Drohnen essen holen, warm von irgendwelchen Küchen, die heimbringen. Dass daheim das nicht mehr verlässt. Ich glaube, dass der Mensch einfach so ein Bequemheitstier ist. Ich wollte jetzt sagen, faule Sau ist. Das sage ich natürlich nicht, aber dass die daheim sitzen und sich selber eine Flasche laufen machen, wenn es einige jetzt teuer wird, alles, die Heimzustellung. Ich glaube, dass das auch in den nächsten Jahren, dass uns das begleiten wird. Und voll viel werden wird.
Ich meine, was zum Beispiel in Amerika drüben, ja ganz stark ist, Uber Eats. Das ist hier im Grunde nichts anderes. Ja. Die nutzen einer Plattform, die App unter Anführungszeichen, und sagen, okay, wenn man schon ein Taxi bestellen kann, dann kann ich es auch gleich bestellen. Wie ich es dann dort hinbringe und so weiter, das ist jetzt, ich meine, die fahren mehr mit Radeln und
ja,
mit
was auf, so auf jeder Gastronomie ist, sind Foodora, Wirsens und dann Delivery, oder Wirsens, die ganzen Lieferando zum Beispiel, haben überall auf die großen Messen Riesenstände mittlerweile.
Naja, weil die Restaurants sozusagen sagen, wenn ich mir jetzt nicht um einen Vertrieb kümmern muss und mehr kochen will und weniger im Laden auskoche, sondern mehr praktisch heim für, dann ist die Frage, sind die 20% oder ich weiß nicht, was diese
30, 38,
Ach so viel?
Drückst richtig, ja.
Autsch.
Müssen wir einmal informieren, nicht, dass jetzt irgendwas so falsch
ist. Aber auf jeden Fall doch erheblichen Anteil. Aber der sagt, wenn ich, ob ich mir einen Gast hinsetze, den ich jetzt bedienen muss dort, mit einem Servicepersonal, kostet mir das X. Wenn ich aber diese 30% abgib an jemanden, besser gesagt, vom Warenwert und hab das Personal selber nicht, bleibt das Gleiche. Oder sogar mehr. Und ich kann mehr produzieren, ich kann mehr Serie produzieren. Das ist einfach. Ja. Also die Frage ist, findest du schon, dass die letzten, also mir ist das nach Corona extrem aufgefallen, wir haben das auch viel genutzt. In letzter Zeit kommt mir jetzt ein bisschen vor, sind viele Leute schon ein bisschen wieder, ich will nicht sagen zurückgegangen, aber haben gesagt, so viel Plastikmüll und von jedem Essen, was du da kriegst, hast einen Sackel voll Müll, also wirklich, vor allem warmes Essen kannst du jetzt auch nicht im Papier und das funktioniert alles nur so halbert.
Da wird sie mit Recap und wie das alles heißt,
sicher, wird das wird, sicher
wird auch noch was dran.
Aber ich rede von Zukunftstrends. Das kann ja nicht sein,
dass stimmt, in den nächsten 5 Jahren,
hast recht.
Das sind 15, 20 Jahre sowas kommt.
Ich glaube schon,
dass das in einigen Jahren mit autonomen Fahren und. Ich glaube, dass uns das super begleiten wird, also mehr werden wird.
Glaube ich nicht.
Okay.
Weil persönlich glaube ich nicht, weil ich glaube immer noch, dass der Mensch gesellig ist und immer noch unter Leid sein will. Und ich glaube schon noch, dass die traditionelle Gastronomie Bestand hat. Und dass
aber ich sage immer nicht, noch, dass es verdrängt.
Ja, aber ich glaube nicht, dass der Markt groß wird. Also ich sehe es selber, ich bin, okay. Ich sage es ganz offen und ehrlich, ich bin ein Nutzer von HelloFresh. Sicherlich kennst du ja auch. Finde ich eine super Idee, weil du hast Rezepte, die du jetzt nicht täglich machst. Aber du merkst auch da, die Qualität der gelieferten Waren ist jetzt nicht immer auf höchstem Niveau, dass du da halt irgendwann mal sagst, dann geh doch wieder essen.
Naja. So denken halt wir.
Weißt du, wie du gerade
gesagt hast? Ich glaube, dass diese Trends ja auch nebeneinander existieren.
Die können alle nebeneinander
existieren. Weil das ist ein Trend für Leute, die sagen, wenn ich jetzt 5 Gerichte probieren muss, bis das mir, also beim selber kochen, bis das mir anschmeckt, oder ich bestelle mir was, ein Curry, wo ich weiß, die können das, wo ich selber 2 Stunden stehe,
aber ich glaube, dass wir in Mitteleuropa oder wir gerade in unserem deutschen, österreichischen Raum.
Mahlzeit.
Danke.
dass wir, dass andere Orte, zum Beispiel wie Dubai, wie da unten war, hey, du rufst einen Tankwagen an, der tankt dir die Auto auf, weil die Leute da nicht mehr tanken gehen. Also, das sind andere Leute in den anderen Ländern schon viel weiter. Wir sind ja teilweise nur in der Steinzeit, was gewisse Digitalisierungssachen angeht. In China, Singapur, Dubai, das sind die schon gewisse Sachen weiter. Weiter würde ich es nicht sagen, ja, weil das heißt, kannst du es gut oder nicht gut hassen. Ich glaube, dass das einfach mehr wird.
Ich hoffe es nicht, weil ich finde, wir haben so tolle Gastronomen auch. Man kann ja nicht immer nur, wir haben so tolle Gastronomen und so tolle Gastronomie, Deutschland wie Österreich, dass ich hoffe, dass das weiterlebt und dass das auch so bleibt.
Mir darf es wünschen, dass das gar nicht funktioniert, dass alle wieder in Gasthäuser gehen. Ich glaube aber, dass das nicht, wenn man es ehrlich sagt, nicht sein wird, weil du hast ja auch einen Gastro-Trend, du hast ja schon 3 verschossen jetzt, aber du hast einen speziellen Gastro-Trend.
Einen Joker haben wir
in Zukunft.
Aber bevor du den Joker.
Ich muss dann sagen.
Ja, leider. Aber einen Trend hätte ich noch, aber der ist eben nicht, der ist eigentlich leider Kontra-Gastro. Ich glaube, es gibt tatsächlich auch eine Zielgruppe, die jetzt sagt, ich koche wieder mehr selber. Ich weiß, das hilft jetzt leider der Gastro nichts. Wobei, das sind eher die Qualitätsbewussteren, glaube ich, die sagen, ich möchte mir eigentlich die Sachen aussuchen, die ich da jetzt mir in die Pfanne haue oder die ich da selber zusammen tue. Und das sind die, die dann eher besser essen gehen und nicht so normales Essen nehmen. Zumindest kommt es mir so vor. Vielleicht bin auch nur ich in der Lebensphase, kann natürlich auch sein.
Midlife-Crisis oder was? Midlife-Crisis.
Was aber? Du meinst, weil ich selber koche und so. Wobei das Gute ist, die Eva kocht nur besser wie ich. Das ist natürlich jetzt ein riesen. Gott, er fährt sich auf. Das ist so geil.
Randaliert.
Ja. Eskaliert. Ja.
Ich glaube aber, dass. Okay. Da gebe ich dir recht mit dem selber kochen. Ich glaube, das spielt aber der Gastronomie irgendwann wieder in die Karten, weil die Lebensmittel im Einzelhandel auch so teuer werden, dass der wo selber kocht, sagt, pass auf, dann kann ich wieder essen gehen.
Das wollte ich dir zuerst gerade sagen. Wenn du nämlich kochst und du kaufst das alles, kommst drauf, hey, ich habe jetzt eigentlich um 100 Euro eingekauft, habe jetzt zwar zweimal gekocht,
Abschnitte
aber habe aus,
und.
Was ja. Dann genau, du kannst es sowieso nicht alles verarbeiten. Und dann denkst du, Hermann, 100 hätte man essen auch gehen können.
und wirst bedient und musst danach nicht sauber machen.
Genau, das ist ja schon ein Thema. Und ich glaube nämlich, du lernst das selber wieder, dass dieser Service was wert ist. Weil das ist ja Arbeit. Ja,
und die Leute, die gern kochen daheim, gehen dann immer woanders hin und schauen sich Ideen an.
Das wollte ich gerade sagen, das meine ich ja. Die Leute gehen dann, glaube ich, gut essen. Weil ich sage, ich habe jetzt geschaut, eigentlich wollte ich zum Flo gehen, zum Hochzeitstag. Mhm. Weil ich mir gedacht, Attersee war voll geil. Ich habe genau am Donnerstag zu, weil Personalmangel, ja. Nämlich wirklich. Nur deswegen, weil es keine Leute haben, haben die zu, obwohl es jetzt schön Wetter ist. Und wir haben dann gesagt, okay, wenn da keiner offen hat, dann wo haben wir gut essen, wo waren wir nicht im Mühltal? Habe ich gesagt, die haben 12 Gänge Surprise-Menü, 12 Gänge, kostet glaube ich 180, hat mich jetzt nicht geschreckt. Und das ist aber dementsprechend
ja,
Niveau.
Haben wir, das haben ja 5, haben 2 Sterne, oder?
Ja, Philipp Rachinger. Das ist natürlich was anderes. Ich habe mir jetzt eigentlich gedacht, für 12 Gänge, und ich weiß, was die, also normal feiern die da schon was ab. Also normalerweise stellt der da schon ein paar Raketen hier und schießt schon ein wenig. Also, und es geht mir jetzt nicht darum, dass das jetzt Austern und Kaviar ist, sondern im Gegenteil, einfach nur ein bisschen spannende, lustige, regional kombinierte Geschichten.
Ja, gut kocht, einfach.
Genau, gut kocht. Und dann denke ich mir, da lässt dich einen ganzen Abend verwöhnen, kostet schon Geld, ja, ist auch teuer. Also ich habe gesagt, habe ich mir dann gedacht, weißt du was, wenn ich gescheit einkaufen gehe, wenn ich einkaufen gehe, das darf ich sowieso nicht mehr, weil meine Frau lässt mich nicht mehr einkaufen gehen. Ich gehe beim normalen Kaufgeschäft nicht unter 200-300 Euro raus. Das ist ja das Problem. Und ja, wenn ich hungrig einkaufen gehe.
Aber du sagst, gehst du mit Hunger
einkaufen? Ja, ich gehe mit Hunger einkaufen.
Das ist nein, das ist, das.
Stell dir vor, du hast vorher noch was gekocht, wenn du Munchies hast, dann kannst du einkaufen.
Jetzt habe ich, letztes Mal,
ich war in der Metro und dann habe ich gedacht, kaufst schnell irgendwas.
Wo warst du?
In der Metro.
Wer ist das?
Ja, ihr habt es gerade C&C-Markt, was das daran bezeichnet.
Also nein, C&C, Entschuldigung, also genau.
Ah, okay. Ja, ich kenne.
Kesch und Kugelhof, aber ist ja wurscht. Und dann bin ich wieder mit 450 Euro rausgegangen. Aber wie habe ich das jetzt wieder zusammengebracht?
Da würde mich interessieren, was du da gekauft hast.
Gute Sachen. Ja, KitKat. Club.
Schleckermäulchen.
Also ich persönlich glaube auch, dass es, ich glaube, beide Seiten müssen auch wieder aufeinander, auch der Endverbraucher muss auch wieder einfach das wertschätzen, was der Service kostet und auch einfach wieder essen gehen. Und nicht einfach nur reingehen und schimpfen und sagen, ja, das hat jetzt 120 Euro kostet, keine Ahnung, sondern einfach auch wertschätzen, dass der ein Kölner für 120 Euro auch ordentlich laufen muss. Ne? Der muss rein, raus, der muss laufen, ja.
Ja, das aber ich glaube, die Polarisierung von wegen, dass die Schere aufgeht, das wird in der Gastro wahrscheinlich auch passieren.
Definitiv.
Also es wird schon da. Gesagt, oder ist eh schon da. Es wird das gute Essen geben, so hat es jetzt klingt, und es wird das ganz einfache, Hardcore-Systemische geben.
Und Systemgastronomie, das wissen wir, dass das immer mehr wieder, dass der Trend
Junkfood.
Aber ich habe jetzt nur, ich habe jetzt noch einen anderen
wir beide Trend. Sind ja, wir dürfen uns, wir zwei, wenn wir uns anschauen, brauchen wir gar nicht blöd reden, weil über wen haben wir, über die goldene Möwe haben wir heute schon geredet.
Sicher.
Ja, darum, ich bin ja auch so einer. Ich bin ja blöderweise auch so einer. Ja. Aber wir haben ein unterschiedliches Speisenverhalten.
Die goldene Möwe ist ein sensationelles Konzept.
Wir finden ja.
Nee, aber der Erfolg gibt ein Recht, da braucht man gar nicht
reden. Ja, sind wir uns mal ehrlich, du gehst am 2. Januar, bestellst deinen Cheeseburger, du gehst am 17. November deinen Cheeseburger am anderen und der schmeckt immer gleich.
Punkt. Gott sei Dank.
So du weißt, was du bekommst. Du fährst hin und du weißt, du bekommst jetzt nicht den super High-End-Premium-Burger, aber du bekommst einen vernünftigen Burger fürs Geld fertig.
Genau. Und das ist genau das.
Und das ist sein Erfolgsrezept von McDonald's, von der Goldenen Möwe.
Ja, genau. Und das, ja, aber das...
Ich habe jetzt noch meinen letzten Trend. Einigen Folgen haben wir schon mal drüber geredet und ich finde das ganz spannend, weil vor kurzem habe ich einen Podcast gehört. Das ist gegangen über Biohacking und der Fitnesstrend ist ja ungebrochen. Es wird ja immer mehr.
Der Fitnesstrend.
Das sehe ich jetzt hier eigentlich nur bei einer Person. Also bei mir.
Ja,
aber nicht, weil du unter dem Tisch noch siehst.
Spiegeleier heißt, glaube ich, das als Codewort.
Da ist gegangen um Ernährungsformen, weißt du, so Prep Meal, alles Mögliche, was da gibt. Und ich habe das schon mal vor einigen Folgen erzählt, dass mir mein Zukunftsforscher gesagt hat, es wird Automaten geben, da gehst du mit deiner Wearable, hast du das auf Night Edge, mit deiner Fitnessuhr gehst zu. Er sagt dann genau, was geht im Körper und was brauchst du, der weiß deine Trainingssequenzen und. Also es liefert da schon jede Smartwatch, liefert da eigentlich die ganzen Daten irgendwo hin. Die haben ja was sind Daten, Milliarden Datensätze. Und ich glaube, dass das auch ein Trend wird. Nicht jetzt, nicht in 10 Jahren, aber in 15, 20 Jahren schätze ich schon, dass das so kommen wird, dass du hingehst und zu einem Automaten und der druckt dir das Essen genauso, wie du es brauchst, nach was im Körper abgeht. So richtige komplette Optimierung vom Körper her. Ja?
Nein, aber Moment. Ich habe jetzt deswegen die Goschen aufgerissen, weil ich es so spannend gefunden habe. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das schon gibt, gell? Dass du wirklich zubegehst und der mischt da aus 20 wichtige Aminosäuren, die das Leben braucht, plus alle möglichen Supplements, was zusammen, schüttelt einmal durch und dann fällt der Flaschel raus praktisch, den halben Liter haust du runter und dann hast du das alles drinnen, und was du gerade brauchst.
Und jetzt denkt er,
aber die Idee ist ja wirklich.
Ich denke, der gibt's hat jetzt verschiedene Drucker und da hinten ist ein 3D-Drucker. Essen-Drucker gibt es schon.
Ja, braucht kein Pulver zusammenmischen. Die Leute sind es eh schon gewohnt.
3D-Drucker gibt es schon.
Ja, Essens-3D-Drucker. Ich und da baut der vielleicht aber, der Steak aus dem 3D-Drucker.
Hab ich schon gehabt.
Und dann macht der Püree dazu und deine Pommes du auch noch drucken.
Ja, aber machen wir es doch viel einfacher. 10 Pulver zusammen.
Ja, aber dann sind wir wieder im Altersheim. Ja, aber willst du es nur in Shake-Form geben? Na gut, du schon, weil du bist ja ein leidenschaftlicher Shake-Trinker.
Ja, aber jetzt kommt's. Das ist nicht deppert.
Ich sage nicht, aber stell dir mal vor, wenn sich ein Mensch komplett optimieren will. Jeder hat schon eine Uhr um, ihr habe eine gekauft, wo du den Schlaf kontrollierst, weil ich einfach immer solche Schlafprobleme habe. Schau mal an, was du im Vortag. Ich meine, normalerweise, da wie du mir gefragt hast, verschreibungswürdige Medikamente genommen, hast den Bildschirm geschaut, hast das, hast Alkohol getrunken,
ja.
Und bist mit mir plus.
Ja.
Ja. Bei mir wird nochmal, hast Polen ausgeschaut, hast
das. Genau.
Aber das
wie viele Kilometer bist du mit der rechten Hand schon wieder geeint?
Ja, genau.
Ich hätte einen Smartwatch sagen, hey, 94.000 Schritte.
Hey, du bist Cocktailmixer.
Cocktailmixer, ja, genau.
Nein, aber das sind Sachen, die
benutzen Sie bitte die linke Hand, die rechte ist.
Ja, genau, die rechte Hand ist kaputt.
Error.
Kaputt, genau. Kaputt.
Aber das sind Sachen, die Leute, es gibt so eine Bubble, wie da in Dubai unten war, da haben wir mit Leuten zusammen, da haben wir Seminare gehabt mit Leuten, die sind erfolgreichst und optimieren sich selber. Schlaf, Essen, die trinken keinen Tropfen Alkohol, die essen nur noch Gramm Eiweiß, dann Kalorien zu.
Ah, warte, und die Vollwappler.
Entschuldigung. Die Vollwappler.
Nein, aber da gibt's Leute, und das wird auch ein Trend, das wollte ich nur
sagen. Aber der Trend ist genial, da machen wir Bude auf. Das ist wirklich eine Maschine, da sind die wichtigen Elemente des Lebens drinnen, in Pulverform. Druckst drauf, der Hund mischt sich das zusammen, dann hat er wegen schüttelt er das runter, und dann hast du den halben Liter Bart rein, mit Strom,
und kriegst du bist voll und hast genau das, was der Körper braucht.
Ja, das meine ich. Aber das ist jetzt, das war.
Gab's das ein Biertender auch daneben steht dann?
Nein, Bier, du meinst, weil der Uhr sagt, Alkohol, du hast minus 0,5.
Genau, minus 0,5.
Bitte,
bitte, Alkohol bei füllen, Alkohol. Bitte füllen Sie auffüllen. Nach.
Da sind wir wieder beim Tankwurm.
Ihr versteht's mir, was ich meine.
Ja, natürlich.
Aber der Beste, also ein Gastro-Trend, der ist ein bisschen sarkastisch gemeint, aber Erwin, du hast nur einen super Gastro-Trend, was die Zukunft beinhalten kann.
Kurz und knapp zusperren.
So
es hört sich jetzt besser an, aber der Trend ist schon erkennbar und wird auch in den nächsten 2-3 Jahren weiterhin Einzug halten, ist einfach.
Weil ein Trend ist ja nicht immer positiv, kann ja negativ sein.
Nein, es ist jetzt, ich sage mal, ein negativer Trend, nicht positiv, dass einfach viele Gastronomen zusperren, weil sie einfach mit den Kosten einfach nicht mehr klarkommen. Und auch in Deutschland. Das darf man zwar nicht so viel sagen, aber diese Thematik Verordnungen und Auflagen und das ist einfach nicht mehr zu stemmen.
Oder sind wir in Mitteleuropa sowieso Weltmeister? Also Österreich, Deutschland, da hängen wir uns nicht für hinterher, glaube ich.
Ja, das ist. Und eigentlich muss ich jetzt einmal einen Shoutout machen zum Mr. Sepp Schellhorn, der ja der, weißt du, was er für ein Amtel hat?
Ja, Nationalratsabgeordneter.
Ja, aber was seine Funktion ist. Er versucht jetzt, und das ist tatsächlich so, Dekomplexisierung, also der versucht die Komplexität und die Überregulierung, also eine Deregulierungsfunktion, um wieder leichteres Wirtschaften zu ermöglichen. Ja, das ist immer witzig, weil normalerweise ist es Regulierung und der ist extra im Nationalhof für Deregulierung. Also das heißt, um Sachen wieder zu vereinfachen, gerade für Gastronomie, der kommt ja aus der Ecke. Und das ist spendisch spannend. Das heißt, der hat die offiziellen Aufgaben von der Regierung, da was besser zu machen. Das finde ich einmal zumindest einmal einen Ansatz. Weißt? Das ist einmal besser wie gar nichts.
Der richtige
Schritt. Der große Goschen, Ist auch gut.
Aber Seppers machst du, gibt's nicht mehr.
Und ja, so weil er gesagt hat, das lässt sich leider nicht vereinbaren. Jetzt macht's ein Koch, macht's.
Genau.
Max, ja. Aber ich finde es trotzdem so, es gibt zumindest doch ganz kleine Lichtblicke, finde ich trotzdem nicht schlecht. Ich meine, er polarisiert, aber es ist halt einfach so, was soll's. Ich glaube,
da sind wir uns alle am Tisch, sind wir uns einig, es muss was passieren.
Ja. Definitiv. Ja. Ich meine, da hängen viele Jobs dran. Ja, nicht.
Ich meine, Gastronomie, alles, was der Rattenschwarf,
was die ganzen Zulieferer. Ich meine, wir haben es ja bei Corona gesehen. Wir haben es ja bei Corona gesehen, wie viele, was da passiert, wenn einmal die Gastronomie zu ist.
Tischler, Fliesenleger, alles
mögliche. In der Luft hängen. Ja, Speisekartenhersteller etc. Es fängt ja bei Servietten etc.
Tischler.
Tischler,
ja. Ladenbau untereinander gibt es tausend Sachen. Ja, also es ist nicht alles verspült, es ist nicht alles im Arsch, oder wie man jetzt sagen würde, es ist nicht alles Chocolate Starfish.
Ich glaube, dass der Trend da steigen sollte, dass der Gastronom eher überlegen sollte, wie bringe ich das Konzept langfristig gut um, dass es mir selber Spaß macht, dass ich Geld verdiene. Nicht einfach sagen, ich habe 7 Tage offen oder ich habe 6 Tage offen die Woche. Mach Mittag-Abend-Service, alles gleich wie die anderen, dass man viel überlegter an eine neue Gastronomie hingeht, wenn man was Neues aufmacht. Oder
einfach. Ja, und eine Kompetenz aufbauen in irgendwas, für das man geschätzt wird, ja. Also das auch ankommt.
Ich glaube, man muss es einfach machen wie früher wieder. Montag, Ruhetag, die restlichen Tage offen. Dieses 3 Tage offen und der eine macht 7 Tage, der andere macht 3 Tage, einfach wieder wie früher ganz normal arbeiten. Ich finde, das 3 Tage, das hilft dir ja auch nichts. Du hast jetzt 3 Tage offen. Das ist der Donnerstag, der Freitag, der Samstag. So Montag, Dienstag, Mittwoch gehen es woanders hin. Die Leute wollen ja essen gehen. Ich glaube, sie müssen einfach wieder zurückkommen, wo sie mal waren. Einfach bodenständig, das ehrlich, so wie du vorher gesagt hast. Und was ganz wichtig ist, und das ist das, was wir heute auch schon gesprochen haben, einfach freundlich sein. Einfach freundlich sein, einfach, wenn ich reinkomme, gewertschätzt. Ich bin als Gast gewertschätzt und nicht, du bist der Gast.
Mhm. Ja, und, bist der Milchkuh.
Du musst jetzt eine Stunde essen und dann nach einer Stunde schleichst du wieder. Sondern einfach, die müssen wieder zurückkommen, wo sie einmal waren.
Und da wirst lachen, das ist kein Scherz. Mäcki hat früher diese Strategie gehabt, die Leute sollen so kurz wie möglich da sein. Wenn du dich noch erinnern kannst, bevor Mäcki Café gekommen ist, also wo das wirklich so Hardcore-System Gastro war, war intern die Regel, der Gast soll so kurz wie möglich da sein, wie es nur geht. Er sollte so ungemütlich wie möglich sein und er sollte ja nicht sitzen bleiben, weil dann haben wir ja einen Serviceaufwand. Und dann sind sie draufgekommen, vielleicht wäre es doch gut, wenn man nett war, vielleicht wäre es doch gut, wenn wir ein bisschen einen Service machen, vielleicht wäre es gut, wenn es ein bisschen gemütlicher ist, weil dann konsumieren die Leute ja trotzdem mehr. Und wenn die Bude voll ist, sagen die anderen Leute, die Bude ist voll, da kann man auch hingehen. Also wenn was leer ist, gehst du ja nicht hin. Das ist ja bei allem so. Und die haben praktisch den Schritt praktisch wieder Richtung Service gemacht. Obwohl er natürlich jetzt anders ist wie in der klassischen Gastronomie, aber dennoch. Und das muss einem ja auch zum Denken geben. Und die haben das jetzt vor 20 Jahren schon gemacht, gell? Und ziehen das jetzt durch.
Wir waren zum Beispiel, ich habe am Montag einen Geschäftspartner da gehabt, dann sind wir essen gegangen. Und dann waren wir bei einem Italiener, beim Kunden bei uns in Rosenheim. Top Service, einfach. Guten Service, eine gute Qualität auf dem Teller. Die Bude war rappelvoll. Der hat 220 Sitzplätze. Der war am Montagabend rappelvoll. Warum? Weil es einfach freundlich war, weil es nett war. Essen war gut. Du hast nicht zu lange gewartet. Es war einfach alles tipptopp. Und dann kommen die Leute auch.
Und gleichbleibende Qualität über die Zeit. Ja. Ist auch sehr wichtig.
Ich habe es dir heute eher erzählt. Ja. Ich habe letzte Woche haben wir einen Geschäftstermin gehabt, dann habe ich Butterbrezen holen wollen. Ja, da kommst du um 6.57 Uhr zu der Bäckerei und sagst, ich brauche 10 Butterbrezen. Ja, da haben wir jetzt 2 Probleme. Ja, welche haben wir denn? Ja, erstens habe ich keine 10 Butterbrezen, zweitens machen wir erst in 3 Minuten auf. Ja, was fällt dir da ein? Dann habe ich zu der guten Dame gesagt, wissen Sie was, jetzt machen Sie die Butterbrezen, dann sind wir in 3 Minuten beieinander, mehr 2. Ja, aber dann gehst du. Aber glaub mir eins, ich bin umgedreht und bin gegangen und habe gesagt, lassen Sie es bleiben, ich hole es woanders. Da gehe ich nie mehr rein. Und ich glaube, da.
Ja, das tut weh.
Und da geht es jetzt gar nicht um den Preis. Hätte jetzt die Butterbrezen 2,20 Euro, 2,50 Euro, 3 Euro gekostet, dann wäre es mir wurscht gewesen.
Sehr sekundär.
Sekundär.
Ja. Ist, ja.
Und da fängt es an. Und ich glaube, da müssen wir einfach wieder hin. Einfach nur freundlich.
Es gibt ja so einen schönen Spruch, Surviving of the Nettest mittlerweile. Und das ist tatsächlich jetzt ja wissenschaftlich bewiesen, das Nettsein, und das gehört ja für mich auch ein bisschen zum Service, und das nicht nur gespülen, sondern das auch meinen, dass das tatsächlich eine Überlebensstrategie ist. Heutzutage. In einer überbevölkerten Welt, das ist so.
Das ist ein bisschen miteinander.
Ja, genau.
Das ist wirklich so. Und empathisch sehr für andere Leute.
Kleine, seine eigenen kleinen Netzwerke machen, seine eigene kleine Bubble machen und surviving auf the net. Das heißt sogar offiziell jetzt mittlerweile so. Okay. Ist tatsächlich, früher hat man gesagt, auf the fittest, aber das stimmt nicht mehr, weil es geht wirklich darum, wie baust du dein Netzwerk privat in der Firma übers Geschäft.
Survival of the fittest. Der überlebt auch länger, weil der zerrt länger von seinem Body-Ding ab.
Oder was? Ja,
das stimmt. Da stehst du schon Spindeltieren hin in Wald rein.
Never trust a skinny cook.
Genau. Ich würde sagen, liebe Leute.
Aber das ist schon. Aber jetzt hätte ich noch eine Frage. Jetzt in München gibt es eine extrem große italienische Community, oder?
Hat sehr groß.
Irgendeinen Hintergrund? Oder wenn einfach die Ansammlung von Italienern so groß ist?
Na gut, ich sage mal, München ist die nördlichste italienische Stadt.
Sagt man, gell?
Sagt man so, ja. Es ist einfach so, wir haben unglaublich viele Italiener. Ich glaube, 2000 Italiener haben wir in München. Mhm. Und ich sage mal, wir Bayern, wir München, wir lieben auch die Italiener. Auch wenn wir es nicht immer gern zugeben, aber wir lieben die Italiener. Wir mögen sie, wir mögen das Essen und...
Über 2000 italienische Restaurants.
Italienische Restaurants.
Ja, darum denken wir, 2000 Italiener, das war ein bisschen wenig jetzt.
Ich meine, wir haben auch für italienische Restaurants, nur die Frage ist, wer es betreibt, gell?
Sicher, das gibt es bei uns auch.
Ja. Sicher. Da unterscheiden sie meistens die besseren von den nicht so guten. Das ist auch schon mal so eine Geschichte. Wenn italienisch geredet wird drinnen, immer ein gutes Zeichen.
Das stimmt.
Immer ein gutes Zeichen.
Also ich muss sagen, wir haben viele gute Italiener.
Das stimmt,
zum Beispiel in München.
Gibt es in München der Lokaltipp? Muss ja italienisch sein, einfach. Was Geiles, was du sagst, das ist wirklich immer ein bisschen was Innovatives, was Lässiges, was immer gut ist. Man muss jetzt, wen außerhalb jetzt, aber...
Nein, es gibt viele, also es gibt viele tolle Restaurants, wenn wir jetzt bayerisch nehmen, am Viktualienmarkt, der Pschor, habe ich da heute schon erzählt, ist ein sehr tolles bayerisches Wirtshaus, die wirklich...
Hacker Pschor, ist das der Pschor sozusagen, oder...
Ja, das hat mit dem zu tun, genau. Das heißt, der Pschor hat mit dem zu tun und die wirklich sehr hochwertige Produkte, die haben ja auch, oder beziehungsweise der Geschäftsführer vom Pschor hat ja auch einen eigenen Viehbetrieb. Es ist Murnau-Werdenfelser, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt.
Ja, sagt mir nichts.
Das ist ein tolles, also wirklich tolles Restaurant und klar, du hast in Italiener, du hast viele gute Restaurants.
Also die gastronomische Dichte, muss ich sagen, weil die letzten in München war, sind ein bisschen mit umgegangen und habe mit vielen Leuten geredet, also tut sich schon einiges. Ich meine, in die Großstädte sowieso, da passiert halt schon was. Und in München ist ja auch nicht so, dass da jetzt die armen Leute leben, muss man ja sagen.
Nein, du hast, wie gesagt, und in München, die Gastronomie ist toll, die Gastronomiedichte ist toll und auch die Qualität ist hochwertig, muss auch hochwertig sein, weil einfach die Konkurrenz relativ groß ist. Ja, wenn du da... ich sag mal, schwach auf der Brust bist, dann bist du auch schneller weg, als du schauen kannst. Ne? Die Tür sperrst du schneller zu, so schnell kannst du gar nicht schauen.
Aber der Spagat, also die Grenze vom Leistbaren ist ja auch Wahnsinn, weil in München kostet ja 50 Quadratmeter Wohnung, bist du gleich mal in einem guten Lage bei 2000 Euro Miete.
Ja, ist leider
wirklich sofort, so. Bist sofort einmal, da musst du schon günstig, da musst du bewerben für eine Wohnung, dann noch essen gehen nebenbei und es ist gut gelassen. Ist ja eine enge Rechnung, oder?
Enge Kiste, ja. Ja, da musst du auf jeden Fall musst schon gut schaffen.
Na gut, du hast halt die Studenten und die Studenten, sage ich mal, sind meistens vom Papa der Sohn oder von der Papa der Tochter, da wo halt der Papa, ich sage mal, irgendein Vorstand bei irgendeinem großen Unternehmen ist und dann hast du halt andere hohe Tiere in München. Also das gibt schon sehr viele.
Also konzentrierte Dichte.
Das konzentriert sich da und das ist auch unser Markt, ganz klar, wo wir auch in der Zukunft massiv sehen in München weiterhin, weil der Markt, die Spielwiese in München noch so groß ist.
Jetzt hätte ich nur eine Frage, weil das hat mich jetzt interessiert, das ist mir jetzt gar nicht eingefallen. Wie orientiert sich ein Gastronomie-Großhandel? Weil ihr seid ja im Endeffekt da, mir ist es mit einem Auge in die Zukunft schauen. Informiert sich da über Messen, fahrt ihr ins Ausland? Wie macht ihr das, dass ihr neue Trends aufgreift, dass immer am Ball bleibt?
Wir haben, also wenn wir jetzt einmal Italien, also wir sind sehr italienlastig, wir beliefern 600 italienische Restaurants circa. Wir haben drei Agenten, die für uns in Italien arbeiten, die wirklich so die neuen Produkttrends uns mitteilen. Wir selber sind auch viel unterwegs, also wir fahren auch auf Messen nach Italien oder in der Norga, die bekannten deutschen Messen, aber auch natürlich die Lieferanten kommen auf uns zu mit Neuigkeiten, Produkte. Aber wir sind da schon sehr am Ball, um zu schauen, was gibt's Neues, wo geht der Trend hin. Ja, da sind wir schon sehr dran.
Sehr cool.
Und ich sage mal, wir sind ein junges, innovatives Team. Wir versperren uns nichts und wir drehen uns auch nach dem Kunden. Das heißt, wenn der Kunde sagt, pass auf, ich will das, dann kriegt er das. Dann besorgen wir ihm das.
Ja, das gehört auch dazu zum Kundenservice. Das ist.
Das macht uns, aber das ist unsere Stärke. Weil ich sage mal, die Großen können es nicht mehr. Die Großen sagen einfach, du pass auf, das Produkt interessiert mich nicht, wird nicht gelistet aus.
Da ist der Listungsvorgang schon so intensiv. Genau. Ich habe es heute wieder gemerkt, dass du bis du mal da einen Fuß in der Tür hast, bis das die Listung durch ist und alles mit den Konditionen abgeht, das dauert so lang. Und ich glaube, wenn jetzt ein guter Kunde bei euch sagt, hey, ich hätte was, kriege ich woanders, kriege ich das bei euch auch, sagt, passt, machen wir, Listung löst du sicher innerhalb von 3 Tagen, wenn man will, ist das geregelt.
Wir wollen jetzt feine Klinge nicht in der Kilostang, sondern wir wollen es in der 5-Kilo-Stang, weil wir haben einfach einen dickeren und einen größeren.
Und es geht Rolf in Erwin an, sage ich, das machen
wir. 5-Kilo-Stange, mein Freund.
Vor der Milch.
Nein,
du musst dich,
genau.
Und 1 Liter Milch. Du musst dich in Zukunft dem noch mehr widmen. Und ich sage mal, unser Slogan ist ja tatsächlich, näher am Kunden geht nicht.
Nein, näher am Kunden wäre vor Gericht.
Was?
Ah, ich wüsste, das war ein schlechter Scherz. Apropos, hat wer irgendeinen Flachwitz mit?
Mir fällt heute keiner. Ich habe zuerst schon mal überlegt. Gestern hätte ich einen gehabt. In der Nacht haben wir einen eingefallen oder irgendwo habe ich auf irgendein Video gesehen. Und habe ich natürlich schon wieder vergessen.
Das macht nichts. Wir waren eh brav.
Genau.
Ich würde jetzt einmal sagen, einen wichtigen Punkt haben wir noch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ein Fixstern in unserem Podcast ist da.
Die Henkersmahlzeit.
Erwin, wenn du morgen abnüppelst, in Holzpyjama steigst, verreckst, draufgehst,
ins Gras beißt,
was gibt es dann heute auf die Nacht als letztes Essen und als letztes Trinken für dich? Was würdest du, egal aus was, muss nichts fancy sein, genau das, was du bist. Keine pürierten Currywurst.
Na, wenn das dein Lieblingspreis ist, ja, sehr vielleicht ist der Lieblingspreis.
Ja, okay.
Nein. Also trinken ist ganz einfach. Ich bin ja bekannt als der Spezi-Killer.
Oh, ja. Spezi-Killer. das ist jetzt auch Premiere.
Nein, tatsächlich.
Und süße Popcorn, oder was?
Mixed aus dem
Strohhalm. Also tatsächlich, also als letztes Getränk wäre es ganz klar der Spezi. Muss ich ganz klar. Und auch nur der von Paulaner. Da möchte ich sowieso gleich mal ganz klar sagen, Paulaner ist der wahre Spezi.
Also aus was ist ein Spezi beim Paulaner? Ist das Cola oder Orangensaft?
Cola oder Orangensaft, ja.
Aus. Oder Orangenlimo eigentlich.
Aber der Paulaner hat einfach irgendwie, das ist magisch. Das ist wie, sage ich mal, das Augustiner, so ist der Spezi. Spezi beim Paulaner ist einfach magisch.
Wenn wir gleich anrufen können, können es gleich ein wenig sponsern.
Ja.
Okay, aber essen, jetzt wird es natürlich spannend.
Essen ist echt nicht einfach.
Ja, aber, natürlich. Aber spontan, was würdest du da bestellen?
Tomahawk-Steak mit 1,1 Kilo.
Mindestens 1,1 Kilo, Alter, da ist die Kristalle.
Das ist wurscht. Aber ich würde mein Tomahawk.
Ja,
ein geiles Stück Fleisch.
Mit einem Spezi.
Ich würde jetzt einmal sagen, das ist eine Weltsensation und mit der können wir heute, glaube ich, einen Deckel drauf machen. Und ich würde einmal sagen, vielen, vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist, dass du uns fleißig hörst, dass du uns noch viele weitere 1000 Zuhörer bringen wirst.
Nein. Wie viel habt ihr eigentlich?
Ja, unter 2 Millionen.
Echt?
Knapp drunter.
Ich bin nur ganz
knapp. Bin aber schon enttäuscht.
Was uns gar nicht kommen.
Das weiß ich nicht kommen.
Das ist ja Wahnsinn.
Ah, da stehe ich ja gar nicht auf, sagen
die anderen. Storno.
Ja, genau. Repeat.
Genau. Nein, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast.
Vielen Dank,
dass lange ich da Lange haben
sein. Wir schon geredet. Lange haben wir
geredet. Da
haben wir es endlich geschafft.
Gerne mal wieder. Also wie gesagt, war sehr, sehr nett. Für mich das erste Mal sowas. Ich war ein bisschen nervös am Anfang, aber jetzt.
Du nervös?
Jetzt bin ich im Flow.
Im Flow, soll man weitermachen?
Bin im oder? Flow.
Dabei brennt das Ringel nicht einmal.
So, dann liebe Grüße an deine Frau und deine Kinder.
Die grüße ich auch.
Nein, das ist gescheit.
Nicht vergessen.
Das ist sehr gescheit. Göttergattin grüßen ist immer gescheit.
Wie würde der Herr Hauser sagen, mein geliebtes Eheweib?
Richtig.
Ja.
Ja, mit Betonung auf geliebt.
Geliebtes Eheweib.
Nein, vielen Dank, Erwin, dass du Zeit genommen hast. Sehr gerne. Cool und Dankeschön.
Sehr danke. Erwin, danke von meiner Seite. Ich hoffe, dass wir noch lange genug zusammenarbeiten können. Und von meiner Seite bleibt sauber und scheiß mit der ganzen Tube.
Ja, genau. Wir wünschen euch eine schöne Zeit, schönen Urlaub, schönen Sommer. Wir hören uns wieder zum nächsten Special in Kürze. Pfiat euch.
Servus.
Pfiat euch.